Herzlich willkommen zur Diskussion. Manche mögen es gleich zu Quotenmodellen im österreichischen Filmbusiness. Mein Name ist Ina Freudenschuss. Ich werde Sie heute durch die Diskussion begleiten. Was wir heute diskutieren, ist weniger die Frage, ob es überhaupt Quotenregelungen geben soll in Österreich für und wider, sondern wir wollen an einem anderen Punkt in der Diskussion einsteigen, nämlich der Frage, welche Modelle gäbe es, um Frauen konkret zu fördern im österreichischen Filmbusiness. Dafür haben wir sehr interessante und sehr kompetente Gesprächspartnerinnen für Sie zusammengestellt. Wir können zum einen einen Blick auf Schweden werfen, wo Gleichstellungspraxis weiter gediehen ist als in Österreich, das schon mal vorweggenommen. Wir blicken aber auch auf Österreich und können ganz aktuelles Zahlenmaterial präsentieren zum Thema Förderpolitik in Österreich. Bevor wir jetzt starten, aber möchte ich noch meine vier Gesprächspartnerinnen vorstellen. Zu meiner Linken gleich Eva Spreizhofer, herzlich willkommen. Sie ist Schauspielerin, Drehbuchautorin, Autorin generell und Sie sind auch selbst im ÖFI als Jurorin tätig im Bereich der Stoffentwicklung, glaube ich.
Ich bin in der Projektkommission, wo es vier Bereiche gibt, Buch, Produktion, Verwertung und Regie und ich bin da eine von vieren für Buch.
Okay.
Die Projektkommission, das ist die Auswahlkommission des Österreichischen Filminstituts, die eben Projektentwicklung und Herstellung fördert. Dann gibt es den Stoffbeirat, das sind drei andere, wir sind denen zwar übergeordnet, indem wir sagen, ja gut, aber die anderen entscheiden. Also die Stoffentwicklung ist ausgegliedert.
Verstehe, aber auf jeden Fall entscheiden Sie auch über Fördersummen.
Genau, Projektentwicklung und Herstellung.
Fein. Nebenan sitzt Frau Dr. Brigitte Hornig. Guten Tag. Sie sind Verfassungsjuristin und haben schon sehr, sehr viel gemacht für die Gleichstellungspolitik in Österreich. Sie haben bereits im Staatssekretariat von Johanna Donal mitgearbeitet, waren später sehr lange im Verfassungsgerichtshof tätig. Bis heute in zahllosen Vereinen frauenaktivistisch tätig, unter anderem bei den 20.000 Frauen und auch beim Frauenring. Das ist der Dachverband der österreichischen Frauenorganisationen. Herzlich willkommen. Gleich nebenan sitzt Frau Tove Torbjörnsson. Sie kommen extra aus Schweden angereist. Sie sind vom Schwedischen Filminstitut und können uns heute ein bisschen Einblick geben in das schwedische Fördersystem, worauf wir schon sehr gespannt sind. Und ganz am Schluss, aber last but not least natürlich, Katharina Mückstein. Sie ist Jungregisseurin und hat bei der Diagonale dieses Jahr ihren ersten Spielfilm präsentiert, Thalia, wie Sie sicher alle mitbekommen haben. Sie ist aber auch Vorstandsmitglied von FC Gloria, dem Interessensverband von Frauen im österreichischen Film. FC Gloria hat diese Veranstaltung auch mitkonzipiert und veranstaltet. Danke für die Organisatorinnen an dieser Stelle. Und Frau Mückstein wird jetzt auch gleich beginnen mit einer kurzen Präsentation der Fördergelder vom Jahr 2012 und was das mit der Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat.
Ja, also wir haben es uns jetzt eigentlich schon zur Tradition gemacht, uns hier zur Diagonale zu treffen und uns anzuschauen, wie es eben um die Frauen im österreichischen Filmgeschäft ausschaut. Jetzt haben wir dieses Jahr mal auf eine neue Art und Weise versucht herauszufinden, wie viel Geld wurde eigentlich aus der großen Filmförderung, also aus dem Geld, das das Filminstitut und der Wiener Filmfonds vergeben, an Frauen vergeben und haben uns da orientiert an dem skandinavischen Rechenmodell, also die Quote in Skandinavien, also in Schweden funktioniert so, dass man sagt, nach den drei Berufskategorien Drehbuch, Regie und Produktion soll das Geld aus der Filmförderung über das gesamte Förderjahr hinweg zu gleichen Teilen an Männer und Frauen, also Regisseur und Regisseurinnen, Produzenten, Produzentinnen und Autoren und Autorinnen vergeben werden. Und jetzt haben wir uns gedacht, okay, jetzt rechnen wir uns einmal aus, wie würde das ausschauen, wenn wir in Österreich unser Geld so vergeben würden, was wäre der Ist-Zustand? Also noch einmal zur Erklärung hier das Beispiel, wenn eben 300 Euro vergeben werden und die Regie ist ein Mann, das Drehbuch kommt von einer Frau, die Produktion kommt von einer Frau, dann rechnen wir eben ein Drittel der vergebenen Summe auf den Männeranteil und zwei Drittel auf den Frauenanteil. Eben nach diesem Schlüssel haben wir uns einmal jetzt die vergebenen Fördersummen von 2012 angeschaut. Die Zahlen, die dabei herauskommen, sind nicht so erfreulich. Wir sehen hier einmal die Stoffentwicklung im ÖFI Das heißt, das ist dort, wo Drehbücher bzw. die Konzepterstellung für Dokumentarfilme gefördert wird. Also im Unterschied zum Filmfonds Wien gibt es die Möglichkeit beim ÖFI, dass bereits in der Stoffentwicklung eine Autorin, eine Regisseurin und eine Dramaturgin zusammenarbeiten. Ist das richtig? Also es können eben diese drei Positionen bereits besetzt sein. Und eben nach den Positionen, die da angegeben waren, also jeweils in den Projekten schon vergeben waren, haben wir das errechnet und eben gesehen, dass also die 30% Frauenanteil hier nicht erreicht werden. Dann haben wir uns als nächstes die Projektentwicklung angeschaut, sowohl im Filmfonds als im ÖFI. Also der Filmfonds macht keine Stoffentwicklung, deshalb gibt es dazu eben keine Zahlen. Die Projektentwicklung ist eben die Phase zwischen der Fertigstellung eines Drehbuchs und dem Beginn der Herstellung. Da ja, sehen wir eben einen überraschend geringen Frauenanteil im Dokumentarfilm. Das ist eigentlich etwas, was wir uns nicht so erwartet haben. Aber da haben wir dann halt gesehen, dass eben sehr viel Dokumentarfilm aus dem BMUKK, also aus der kleinen Filmförderung, finanziert wird. Und dort wiederum die Frauenzahlen schon besser ausschauen. Aber eben die Dokus, die ganz große Budgets brauchen und deshalb zum ÖFI gehen, um dort gefördert zu werden, werden zu 91% von Männern gemacht. Gut, die Zahlen sprechen eh für sich, ich muss das nicht weiter erklären. Dann geht es weiter in die Herstellung. Da werden natürlich die allergrößten Summen vergeben. Da haben wir uns wieder nach diesen drei Kategorien das angeschaut. Da sieht man dann auch wieder, der Dokumentarfilm ist wieder besonders niedrig. Und es war eben auch schon die Vergabe der Geldmittel an Frauen im Dokumentarfilm, sowohl in der Projektentwicklung als in der Herstellung 2011 extrem niedrig. Da war sogar in dem Herstellungsbereich waren es nur 3% der Fördermittel, die an Frauen vergeben worden sind. Und dann sieht man halt im Jahr darauf, wie sich das dann auswirkt in der Herstellung. Also wenn nur 3% der Fördermittel im ersten Jahr an Frauen vergeben werden, dann können natürlich in der Herstellung auch nicht viel mehr Projekte von Frauen dabei sein. Es fehlt also da schon an den Frauen im ersten Schritt der Projektentwicklung. Hier haben wir das eben noch einmal nach den Berufsgruppen aufgeschlüsselt. Da sieht man dann, wie viel wurde eben an Regisseure und an Regisseurinnen, Autoren und Autorinnen, Produzenten und Produzentinnen vergeben. Das bestätigt auch etwas, was wir eigentlich schon oft gesagt haben. Wir haben halt wirklich einen Mangel an weiblichen Produzentinnen in Österreich und denken, dass das auch dazu führt, dass halt wenige Projekte von Frauen, von männlichen Produzenten genommen werden und zur Filmförderung getragen werden. Aber die Voraussetzung, um Geld bei der großen Filmförderung zu bekommen, ist eben eine Produktionsfirma mit an Bord zu haben. Im letzten Schritt haben wir dann noch, aber leider nur von 2011, also von 2012 haben wir die Zahlen noch nicht bekommen vom BMUKK, aber ich denke, es wird sich nicht so viel geändert haben. Da sehen wir eben, dass die Geschlechterverhältnisse zumindest bei der Anzahl der geförderten Projekte schon ein bisschen besser ausschaut, aber die vergebenen Summen dann doch wieder so einen großen Gap ergeben. Das kann man sich eher damit erklären, also nicht, dass in der Förderstelle diskriminiert wird, also dass man sagt, eine Frau möchte 1.000 Euro haben, kriegt aber nur 500, sondern eher, also das hat uns auch, glaube ich, die Barbara Frenzen mal so bestätigt, dass eher dann Frauen nicht so selbstbewusst sind im Beziffern dessen, was sie brauchen, um einen Film zu machen. Und deshalb halt auch weniger Geld an Frauen vergeben wird, weil sie zu wenig einfordern. Ja, also das ist jetzt mal wirklich, ohne jetzt große Interpretationen, ist das einfach der Ist-Zustand, den wir erhoben haben.
Man muss aber dazu sagen, das ist eine Eigeninitiative von euch gewesen. Das heißt, ihr habt als FC Gloria diese Daten selbst erhoben und die kommen nicht vom ÖFI.
Das ÖFI veröffentlicht natürlich in einem Jahresbericht, wie viel Geld vergeben wurde, an welches Projekt.
Auch geschlechtsspezifisch?
Genau, und das Interessante ist, es ist ja also jetzt gesetzt, dass wenn dort, wo staatliches Geld vergeben wird, irgendwie drauf geschaut werden muss, wie sind die Geschlechterverhältnisse bei diesem vergebenen Geld. Nur die Praxis im ÖFI ist so, dass man sagt, okay, man schaut, wie viele Projekte haben wir gefördert, zum Beispiel 17 Spielfilme in der Herstellung. Und dann wird einfach geschrieben, 3 Frauen, 14 Männer. Ja? Also es ist nur auf Regisseure und Regisseurinnen bezogen. Es wird aber nie ausgewiesen, welche Summen tatsächlich vergeben wurden. Das war zum Beispiel als Beispiel, warum das nicht aussagekräftig ist. Ich habe das einmal für 2011 mir angeschaut und da stand dann, es wurden gefördert 12 Dokumentarfilme in der Herstellung, 3 Frauen, 9 Männer. Dann denkt man, 25% Frauen, 75% Männer. Dann habe ich die Zahlen ausgerechnet und bin draufgekommen, dass nur 3% der vergebenen Fördersumme an Frauen vergeben wurde. Es liegt da irgendwie auch in der Verantwortung der Förderstellen, natürlich sich zu überlegen, wie man das ausweisen muss, damit die Zahlen aussagekräftig sind. Ja.
Ja, ganz offensichtlich sind Sie so um einiges aussagekräftiger, weil Sie natürlich tiefer in die Materie gehen. Frau Spreizhofer, Sie sind jetzt selbst im ÖFI aktiv. Wir haben schon gehört, Frauen fordern von sich aus weniger Geld zum Teil. Ist das denn der einzige Grund, warum es zu dieser Schieflage kommt, jetzt vor allem im ÖFI?
Nein, nein, sicher nicht. Also zum einen ist die Filmbranche natürlich, sieht man bestimmte Dinge, die man von anderen Branchen kennt. Ja, die man einfach überhaupt aus der Gesellschaft kennt. Das heißt, da kann man uns nicht ausnehmen. Wir sind sicherlich in vielen Dingen noch rückschrittlicher als woanders. Zum Beispiel sieht man das an der Filmakademie, dort fängt schon an, wo es halt kaum Role Models gibt, wo es kaum erfolgreiche Frauen unterrichten. In den einzelnen, also es gibt, glaube ich, mittlerweile eine Professorin von einem neu geschaffenen Lehrstuhl. Ansonsten gibt es keine Professorinnen. Auch unter großem Druck, den es da gegeben hat, ist es nicht gelungen, muss man sagen. Also da gibt es wirklich großen Widerstand. Da fängt es an. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist, ich habe vor, wie die Bandion Ortner Justizministerin geworden ist, habe ich ein Interview gelesen, wo sie gesagt hat, dass ihr fünfjähriger Sohn zu ihr gesagt hat, Mama kann eigentlich auch ein Mann Justizministerin werden. Und das ist so, das zeigt so, warum das so wichtig ist. Also nicht nur inhaltlich, sondern einfach auch ganz praktisch. Das ist mal das eine. Also es fängt dort an. Dann weiß man nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Frauen dort studiert haben, wo die dann alle hin sind. Ja, also die finden sich dann nicht wieder in den Einreichungen, finden sich nicht wieder bei den Projekten. Da gibt es auch noch keine Untersuchung oder irgendwas. Ja, die verschwinden. Dann, und sie reichen tatsächlich mehr ein beim BMOKK, also auch da haben wir mit der Barbara Frenzen verglichen die Einreichungen, weil das ist ja auch wichtig zu wissen. Also es ist schon tatsächlich so, dass nicht 3/4 Frauen einreichen und dann werden 1/3 gefördert, sondern das ist ungefähr, kann man ungefähr diesen Schlüssel, der ist ungefähr auch, findet sich bei den Einreichungen wieder. Dann kann man sagen, dass die Frauen eben beim BMOKK leichter einreichen bei den kleineren Budgets, auch bei uns ist das so. Und dann kann man sagen, das ist die paritätische Situation, die ist jetzt hergestellt in den Kommissionen. Also wir haben zwei Frauen, zwei Männer, der Mann ist, der fünfte ist ein Mann, der ist halt der Direktor des ÖFI. Das ist allerdings umgekehrt, beim FFW ist die Frau, die Gerlinde Seidner, die Direktorin. Das ändert sich aber nicht. Das weiß man auch aus anderen Branchen, das ändert an sich noch gar nichts, weil wir die Einreichungen nicht beeinflussen können und weil tatsächlich auch durchaus wirklich ganz frauenfeindliche Projekte von Frauen eingereicht werden. Und das ja auch keinen Sinn macht. Ja? Und dann noch eine Sache, nur allein, weil eine Frau da drin sitzt, hat die ja noch kein unbedingt ein Genderbewusstsein. Ja? Also das ist auch noch eine wichtige Sache. Und solange wir keine Kriterien haben, keine inhaltlichen, können wir uns auch auf nichts beziehen. Also man kann das diskutieren, aber zum Beispiel antirassistische Sachen sind klar. Da wird sich keiner dagegen wehren. Aber antisexistisch ist, nein, wir wollen nicht so PC sein. Das ist ja meistens eine Bezeichnung dafür, wir wollen depperte Witze über Frauen machen können und das heißt dann, wir wollen bitte nicht PC. Ja? Oder wir wollen rassistisch ein bisschen sein und ein bisschen antisemitisch, dann nein, wir sind nicht PC. Ja? Wir brauchen unbedingt inhaltliche Kriterien, so wie es auch bei Forschungsprojekten ist. Ein bisschen kommt es mir vor, es ist ein bisschen die Situation auch, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Entnazifizierung, wo es auch nicht einfach gereicht hat, dass man die Nazis, Nazi-Lehrer, Nazi-Richter entfernt hat aus den Institutionen, sondern man musste halt auch einfach Bewusstseinsbildung machen. Und in der Situation sind wir, dass die meisten Frauen und Männer überhaupt nicht wissen, dass Gender Mainstreaming und Gender Budgeting nicht bedeutet, eine zahlenmäßige Gleichheit herzustellen, sondern eine Bewusstseinsveränderung und eine Rollenveränderung auch. Ja.
Eine Nachfrage noch, haben Sie jemals bei diesen Sitzungen sowas wie dezidierte Frauenfeindlichkeit erlebt oder dass über ein Drehbuch von einer Frau besonders abwertend gesprochen wurde, dass klar war, das wird jetzt abgelehnt oder dessen Qualität wird minder bewertet, weil es von einer Frau kommt?
Nein, also so gescheit sind Sie schon, dass Sie das vor mir nicht machen würden oder vor der Marie Kreuzer oder vor der Katja Dohr. Aber so diese unterschwelligen Sachen, jetzt haben wir es wieder, dass Sie haben wir die Frauenriege oder das ist jetzt für die nur ein Burschenfilm. Also das wird schon sehr stark angesprochen, wobei Roland Teichmann, also das ist zum Beispiel, der ist kein Verhinderer. Der ist halt, das ist einer von denen, die auch pragmatisch sind, ja. Wenn der Druck stark genug, wird er das machen. Und also wir hatten jetzt ein Symposium zum Thema Filmförderung von der Akademie des österreichischen Films, wo ich gegen großen Widerstand ein Impulsreferat von einer Juristin hatte, die eben Gender Budgeting erklärt hat. Und ich habe gesagt, bitte nur klar machen, dass das ein Gesetz ist, ein Verfassungsgesetz, dass das da ist, seit 2013 umgesetzt werden muss und was das bedeutet. Und danach hatten wir in der Arbeitsgruppe, in einigen Arbeitsgruppen Produzenten, die gesagt haben, ja, das haben wir jetzt gehört, das kommt, das muss kommen, das ist Gesetz. Ja, und das ist wirklich die Sache, auf die wir uns, also die ganzen frauenfeindlichen Geschichten, natürlich kennen wir das alles. Natürlich, es gäbe nicht so einen Erfolg rund um diese Aufschrei-Sache auf Twitter, wenn wir das nicht alle kennen würden. Und natürlich, da macht es schon Sinn, je mehr Frauen in Institutionen sind, umso weniger werden diese Witze, das ist eh klar. Ja? Aber, oder sagen wir so, umso weniger werden die Witze laut gemacht, sondern hinten herum, ja.
Stichwort Verfassung, Frau Dr. Hornig, Sie sind Verfassungsjuristin, Sie kennen sich sehr gut aus. Das Wort Gender Budgeting ist jetzt schon gefallen. Seit 2009 ist es bei uns in der Verfassung. Jetzt könnte man meinen, eben, das ist Gesetz, das muss umgesetzt werden. Woran liegt es, dass die Budgets nach wie vor so ungleich verteilt werden?
Das liegt, nehme ich einmal an, an den allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen, weil ich meine, ich will jetzt nicht da lang theoretisieren, aber Recht ist für mich als linke Frau, als Feministin nach wie vor eine Überbaufunktion und Recht vollzieht im Grunde genommen das nach, was in der Gesellschaft vorgegeben wird. Natürlich kann Recht und gerade die Verfassung könnte auch und tut das ja auch bisweilen auch ein bisschen die gesellschaftliche Entwicklung transzendieren, vorwegnehmen und dadurch auch beschleunigen. Ich glaube, dass die Verfassung auch insofern eine wichtige Funktion hat, als man dort auch den Platz hat, Ziele zu deklarieren. Ja? Also der Staat deklariert Ziele, wo er findet, dass die allgemeine gesellschaftliche und politische Entwicklung hingehen sollte. Und genau das ist in den letzten Jahren im Bereich Gender Mainstreaming und Gender Budgeting einerseits im Gemeinschaftsrecht eingeführt worden, also im EU-Recht und andererseits aber auch im innerstaatlichen Recht, allen voran in der Verfassung, aber in einzelnen Bereichen auch in einfachen Gesetzen. Und ich darf euch da vielleicht nur jetzt einen ganz kurzen Überblick geben, wovon rede ich, wenn ich da von verfassungsrechtlichen oder gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen rede. Es gibt einerseits im Bereich des Europarechts den sogenannten EU-Vertrag. Da findet sich an mehreren Stellen die Deklaration, dass die Union oder die Staaten der Union sich verpflichten oder das wollen, eine Politik zu betreiben, die auf die Beseitigung von Ungleichheiten und die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern gerichtet ist. Soweit in etwa das Gemeinschaftsrecht. Im österreichischen Verfassungsrecht haben wir bereits 1998 infolge des Frauenvolksbegehrens eine Bestimmung in unseren Gleichheitssatz, also der klassische Gleichheitssatz ist ein Diskriminierungsverbot und der wurde 1998 erweitert, nämlich dahingehend, rechtlich ein bisschen eine schwachbrüstige Konstruktion. Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Männern und Frauen. Also ich habe immer gesagt, Bekenntnisse gehören eigentlich in die Kirchen und nicht in die Verfassung. Also mir hat das als Verfassungsdogmatikerin, die geschult worden ist in der reinen Rechtslehre, nicht so wahnsinnig gut gefallen. Aber wir haben halt dann gesagt, besser wie gar nichts. Dann, wir haben dann auch noch den zweiten Satz und der ist nämlich auch ganz interessant, ja, den haben wir in Anlehnung an die UNO-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frauen hineinreklamiert. Das konstituiert jetzt keinen besonderen Anspruch oder Verpflichtung, aber es ist die klare Aussage, dass Fördermaßnahmen, die darauf gerichtet sind, die faktische Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern, zulässig sind. Damit wollten wir diesem immer wieder strapazierten Argument und diesem Gassenhauer und diesem Kalauer, den ich schon nicht mehr hören kann, ja, Frauenförderung ist ja Männerdiskriminierung, ja, also dem wollten wir eben auch auf der Verfassungsebene begegnen, ist an sich seit 1982, seit der UNO Konvention eh schon österreichisches Verfassungsrecht, aber wir haben uns gedacht, das kann nicht schaden, das auch im BVG zu wiederholen, weil manche unserer Rechtsprofessoren älteren Datums lesen nicht so gern das EU-Recht, also haben wir gesagt, schreiben wir es auch in die Verfassung hinein. Das ist immer gut, was in der Verfassung steht. Und 2009 ist dann eben, wie die Ina Freudenschuss schon gesagt hat, auch so eine Grundsatzerklärung in die Verfassung hineingekommen, in der drinnen steht, Bund, Länder und Gemeinden haben bei der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben. Und das ist eben dieses sogenannte Gender Budgeting. Da geht es also wirklich darum, dass es jetzt eine verfassungsrechtliche Verpflichtung gibt, bei der Erstellung der Haushalte, bei der Aufteilung öffentlicher Gelder, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben. Also soweit einmal die Verfassungslage. Ich kann dann später vielleicht auch noch über die einzelnen Gesetze ein bisschen was sagen, was es da sonst noch gibt. Aber bleiben wir jetzt vielleicht einmal bei dieser Verfassungslage, würde ich vorschlagen.
Aber wenn man das zusammenfasst, dann ist eigentlich klar, dass die Zielvorgaben komplett fehlen bei all diesen Formulierungen, oder? Es sind sozusagen, es ist von Gleichstellung die Rede, aber man weiß eigentlich nicht genau, was darunter gemeint ist. Und es ist auch nirgendwo von einer Quote die Rede, dass 50% der öffentlichen Gelder Frauen in irgendeiner Weise zugutekommen sollen.
Genau so ist es. Das sind in meinen Augen, also sind das programmatische Absichtserklärungen. In unserem juristischen Quacksprech nennen wir sowas Staatszielbestimmung. Also der Staat formuliert ein Ziel und irgendwie soll es dann in die Richtung gehen. Ja? Aber wie ist dann die große Frage, wie setzen wir solche Staatszielbestimmungen jetzt wirklich zunächst einmal auf der einfachgesetzlichen Ebene um? Es gibt keine allgemeine Quotenbestimmung in der österreichischen Rechtsordnung. Es gibt in einzelnen Gesetzen, also in Bundesgleichbehandlungsgesetz, Landesgleichbehandlungsgesetz, da gibt es Quoten, aber es gibt keine allgemeine Quote. Und vielleicht auch nur noch abschließend zur Ergänzung, wir haben von Frauenseite aus im Österreich-Konvent im Jahr 2004, der hätte ja Österreich eine neue konsolidierte Verfassung und einen konsolidierten Grundrechtekatalog geben sollen, wir haben gefordert, dass es da eine viel ausführlichere Gleichstellungsbestimmung gibt. Nämlich, jede Frau hat das Recht auf solche Maßnahmen, es müssen Quoten eingeführt werden und das müssen 50-50 Quoten sein. Ja? Das liegt in den dicken Archiven im Parlament des Österreichs Konvents und ist genauso abgelegt worden wie vieles andere auch.
Nur ganz kurz noch auf deine Frage. Also es ist schon so, dass es Wirkungsziele gibt und dass also Gender Budgeting eigentlich meint, man schaut sich das an, man schaut sich ganz genau an, was da los ist. Es gibt ganz genaue, also das kann ich dann auch noch genauer sagen, wenn es gewünscht ist, nach welchen Kriterien.
Sie meinen in Bezug auf den ÖFI?
In Bezug überhaupt auf was Gender Budgeting ist. Das finde ich noch wichtig, weil ich es auch erst vor kurzem verstanden habe, dass das nicht nur einfach so eine Ausweisung ist, wie was wir jetzt gemacht haben, sondern dass man sich anschaut, ganz genau, wer, wie, warum, wovon profitiert. Dann schaut man sich an, was bedeutet das? Und dann schaut man sich an, was braucht dieser spezielle Bereich? Und dann werden Maßnahmen ausgemacht und dann, und das ist schon, das gibt schon sehr viel konkreter in bestimmten Stellen, verschiedenen Ministerien und auch also in der Stadt Wien und so weiter, in Graz mit Sicherheit auch, ja. Und dann wird das evaluiert. Also es gibt schon sehr viel genauere Sachen.
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Switch rüber nach Schweden und schauen uns an, wie dort die Situation ist. Vielleicht erfahren wir da auch was zum Thema Gender Budgeting auf Gesetzesebene, ich weiß es nicht. Frau Torbjörnsen, bitte starten Sie mit Ihrer Präsentation.
Yeah, I was speaking English because I wouldn't dare speak German. And some things in this gender budgeting I have to understand too. You need the political will. That's the most important thing. And is there an awareness, a strategy, you know? Film, it's like we live in a 20-80%. It's always 20-80. No, but that's the feeling you have, you know? And film about women is women film. And the film about men is everyone's film. So it's a democratic deficit here. The issue of identity deficit is not unknown. Everybody has something to say regarding the issue, but there is an essential and distinct dividing line between lip service and action. And I can sit here, I'm a feminist, I think we're living in not an equal world, and I'm willing to fight for living in an equal world, that's why I'm a feminist. I mean, it's easy as that. But it doesn't matter if I'm a feminist or not. We're working at the Film Institute because you have to, it has to come from the leadership, the political leadership in a state-funded film fund. So we in Sweden, we have this film agreement. It was founded in 1963. And I will not go into this because it's a long two-hour thing about how it started and everything. Let's talk about gender. The money comes from these different, the Swedish government and the public service TV and distributors and regional film funds, cinema owners and private broadcasters. And it's about 22 million euros a year. And this is more or less how many films are funded by the Swedish Film Institute. Okay, so then it started. The political awareness started in 2006 when they wrote in the film agreement, paragraph number 6. Here they wrote, it could be more or less. It was written, and if you talk about it precisely, it should be divided 40-60 for either sex. But it didn't say it has to be. You could find out ways that you're not doing this. But then now, this year, we are starting with a new film agreement because every agreement is more or less has been 7 times and is always prolonged. Many, many discussions because many are sitting at the table. But now this year, it says it has to be 50-50 between men and women in money and in the 3 categories that you said, directing, producing, and script writing. So it starts now. Before it was, it should be, but now it has to be. So it's more sharp. If we talk in Sweden, there's no problem at all with money and in short films. It's 50% between men and women in all these 3. Directing, producing, but then the biggest problem we have is long feature-length film. The more money, the less women. Mm-hmm. Here you can see that. And in the brackets, that's film funded, not funded by governments. So it's going up, but still. So here you can see feature films since 2001 and until 2012. And you see these lines are... so. With political awareness and strategy, is going up. Mm-hmm. So statistic, you can think a lot and you can believe it's not, but these numbers shows hard facts, and that's the thing with statistics. That's mm-hmm. why you do it. And we have to do it now. Like every meeting, once a month, there is a meeting for which films are going to be funded. And there's always a person, especially asking that at the end of... so. How is the statistic now? So you have to lift it up every meeting where it's we don't have juries like you have here in Austria. We have 5 commissioners. So 1 for documentaries, 1 short films, and then it's 2 for feature-length film, and 1 is now for co-productions and TV drama too. And then we got a new one too for new experimental films. So we have to show this to the government every year, see what has happened, And then also this summer we had a big meeting where all the politicians were at the summer camp, and we said we're going to talk about commercial films. And so it came a lot of people, but then the only thing we talked about was gender, and was really we show clips from the commercials on the history of commercials, because the first one who ever made commercials were women in the beginning of the century, and then when more money came in, they were gone, so it was really fun. So I think that's a good way to get people coming. Because you don't go to a gender thing. It's a question of democracy mm-hmm. for all of us, men and women. And so we started, we have a 5-point action plan. And then we started, for example, what they say, there are no women. They say no, there are few women, and it's bullshit. It's really bullshit because you can really find them and they are there. And they have been there since the beginning of the film. Art. The thing is, what we are going to do, and I feel very moved by this, because many women, the day after they are gone somewhere else. They don't live anymore. Maybe their films are not saved in the archives, or, you know, it's just gone. So we're going to find everyone that worked with film in different ways and make a film portal. So we're going to find them and also screen their films. And, you know, role models are the most important thing to see in which footsteps am I walking in. I was teaching at the film school, and in my room, in my classroom, there was a paper, and it said, 100 films you have to see, a big list. And I found one woman on that list, you know, in my classroom. So what we also are doing now at the Swedish Film, we are making studies of how are their education, what films are they talking about, and why, and of the film school's education in Sweden. And also we made a study about to make a debut for in the film school. It takes 10 years for a woman, take 2 years for a guy. So these studies, you know, and then how do you continue? Then we talked to the other Nordic film institutes, and now all are in. The academies are in too. So we're going to make a Nordic thing about this. I mean, every country has their own. And we're going to also make it, you know, of course, of now, who are there. So no one's ever going to say there were none, and there are none. And we have to make this in a really good, cool way. But that's the thing. Women don't get to make their second and third films. You have, if you make a debut with your film, I'm speaking about feature-length film, then it has to be damn good, you know. You can't, like, fail, because then you're really out. And it's really hard to get money for your second one, even if you didn't fail, and your third, and make your fifth film. It's like very few to continue their art. So we are having I wouldn't say here we write mentor program, but it's more a collegial change program. We're going to find it's 15 women directors going to make a journey during 1 year where we're going to have gender studies, we're going to meet financers, and they're going to speak with each other in a mentoring way, but really to find out, to find new findings. And then the Swedish Film Institute has to take that further, you know. But we're going to have all the time have the people in power with us in the discussion. And just to see these 15 women, that they are really good craftspeople, and, you know, they exist, they are here. So you have to work on a broad level. And then also they say there aren't as many young women as men who dream of becoming a film director, which is not true neither. I mean, I was one of them who wanted to become a storyteller. And so we got special money from the state to strengthen gender equality out in the whole Sweden. So the regions can ask for money if they have good initiatives. We got money for 5 years to do this. That could be networking, mentoring in schools, and after, you know, between 15 to 24, more or less that age. So it's on many levels.
And you started with this year or last year, or is it this mentoring program?
You no. start now, in okay. 1 month.
Okay.
Yeah. And then also this thing of counting. On everything we do, we have to count and ask us, why do we do this? We have to meet our own prejudice, because we all have it. I was film commissioner for a while, and it was like this woman sitting in front of me asking for a hell of a lot of money, and she didn't smile, and she was not thankful, and that provocated me, you know? It's like, and if it was a guy, I wouldn't have been provocated. So it's like you also have to see what happens in the room. Why am I taking this decision? So, you know, you really have to ask yourself all the time, mm-hmm. what is happening in the room. So we established tough control routines to secure data and statistics. And then it's might be right sometimes. Those in power have no desire to see things change. We are having research projects with other it doesn't have to be people from the film industry, but we're coming from other parts of society to studying what is happening within the film business. So that goes parallel to this movement. Where are the gatekeepers, and how do they think, and what happens? You know, that's a big study that we're going to start also this mm-hmm. year.
Vielen Dank. Das hat mich jetzt sehr beeindruckt, dass Sie erzählt haben, Sie sind verpflichtet dazu, ab dem Jahr 2013 50-50 zu machen. Mich würde interessieren, was passiert denn, wenn Sie dieses Ziel nicht erreichen?
Werden Sie dann that's a good question. I don't think they would put anyone in prison or something, but I think they have to be even harder. I mean, we have to do this. Maybe lots of people think we can't do it. It will be hard in the feature-length film, but this is really what we are working on. I mean, you are a lawyer. There's no legal thing you can do, but you can fail.
Das ist an sich ja nicht so ungewöhnlich. Es gibt ja, in der Rechtsordnung gibt es ja auch die sanktionslose Norm. Da steht zwar eine Verpflichtung drinnen, das und das hat zu sein, aber es gibt keine Sanktionen dafür. Das ist sogar ein rechtliches Konstrukt, das sogar in der Rechtslehre erörtert wird. Ja, das ist natürlich, jetzt kann man sagen, das ist ein Manko. Aber eine Erklärung zu haben, dass etwas verpflichtend ist, das ist auch schon einmal mehr als wie gar nichts. Ist auf jeden Fall mehr als nur zu sagen, wir bekennen uns oder wir streben an. Und natürlich, der nächste Schritt wäre dann zu sagen, aber was sind die Rechtsfolgen? Ja? Also ich bin auch nicht dafür, die Menschen einzusperren, ja? Aber ich bin zum Beispiel dafür, das haben wir in anderen Bereichen gefordert, dort, wo solche Vorgaben nicht eingehalten werden, gibt es halt dann das nächste Mal weniger Subventionen oder weniger Geldmittel aus den öffentlichen Haushalten. Nicht? Es gibt in vielen Bereichen, ja, wir haben uns das beim Wahlrecht zum Beispiel überlegt, ja? Wie kriege ich Parteien dazu, Frauen zu motivieren, sich stärker in der Politik zu engagieren. Ja? Parteien kriegen öffentliche Gelder. Ja, Parteien, die Frauen nicht bewusst ansprechen und zu sagen, engagiert euch, ja, die kriegen halt das nächste Mal weniger Geld. Die kriegen da sozusagen eine kleine Geldstrafe. Ja? Mhm. Und Parteien, die das bewusster machen, kriegen dann sozusagen einen Zuckerl. Ja? Also die kriegen einen Zuschlag zum Beispiel. Ja? Und ich meine, ich denke mal, solche Anreizmodelle, ja, solche mit so Financial Incentives zu arbeiten, das kann unter Umständen motivierender wirken, solche Verpflichtungen einzuhalten, als zu sagen, ja, da wirst du dann verurteilt oder was.
The only thing we have a very brave CEO, so we could the last year of this agreement say we didn't succeed, so now the all let's see what we but something we have to do, and she's brave, so maybe we have to say the money will go only to women that year or something.
Ja, also ich glaube auch, dass es, wir haben ja, wie gesagt, bei diesem Symposium gab es dieses Impulsreferat und da war ein großer, also war waren durchaus wichtige Menschen aus der Branche dort, die das prinzipiell für ganz falsch halten und auch also positive Diskriminierung von Frauen überhaupt und es geht um Qualität und so weiter. Also als es klar war, dass sowieso eben, dass es Gesetz ist und wenn Gesetz ist, muss was gemacht werden. Also das hat schon großen Eindruck gemacht und es war dann auch durchaus klar, dass es einige Leute gibt, einige auch Männer gibt, die das prinzipiell nicht mehr vertreten können, dass das ungleich ist, dass es aber trotzdem, die dort auch aufgestanden sind, also der David Schalko ist dort aufgestanden, auch der Stefan Arndt hat gesagt, das ist komplett lächerlich, wenn man weiß, dass es so und so viel, dass 80% der Frauen, die sind, die bestimmen, was im Kino angeschaut wird, dass wir nicht sagen, wir brauchen auch Filme, die von Frauen gemacht werden. Das hat schon durchaus Eindruck gemacht. Wo es dann schwierig geworden ist, war bei der praktischen Umsetzung. Was machen wir denn jetzt? Weil da haben sie auf einmal gesagt, naja, das hat jetzt aber nicht Priorität. Was man aber gemerkt hat, wo man sich durchaus einigen kann, war bei Dingen, die Anreize bieten. Also wir haben dann dort einen Vorschlag, wir haben sehr schnell einen Vorschlag gebracht, damit wir auch über was Konkretes reden, nämlich, was auch in skandinavischen Ländern es gibt, zu sagen, 40% eines Geschlechts muss innerhalb des Projekts sein, des Filmprojekts sein. Und zwar nicht nur Regie, Buch und Produktion, sondern bis hinunter, das muss man dann definieren, wo es aufhört. Flo Gebhardt hat dann gleich gesagt, ja, das muss man dann bis zum Dollyfahrer machen, weil wir wollen ja auch Dollyfahrerinnen und so weiter. Also man muss dann ein bisschen auch einbremsen. Aber man kann sagen, wenn 40%, man muss sich dann einen Durchrechnungszeitraum ausmachen, also zum Beispiel 2 Jahre, damit es auch Projekte geben kann, die zu 100% Männer, von Männern besetzt sind und aber auch durchaus zu 100% von Frauen. Das ist überhaupt kein, das muss es ja alles geben. Aber prinzipiell soll es sein, 40% oder man kann auch sagen 50, wir haben also gesagt 40, weil es in den skandinavischen Ländern 40 geht von einem Geschlecht, damit du nicht nur diese Schlüsselpositionen besetzt hast. Und da haben die gesagt, ja gut, aber was ist, wenn man das nicht erreicht? Genau, also was ist die Konsequenz? Und da haben wir dann gesagt, naja, man muss sich's anschauen, man weiß, es ist über 2 Jahre. Wenn man nach 1,5 Jahren sieht oder von mir aus nach einem Jahr, das wird definitiv nicht erreicht werden, dann gibt es einen Topf, der reserviert ist für diese Projekte. wo es ganz klar ist, es gibt überhaupt nur Geld. Das kann man natürlich jetzt noch genauer überlegen, aber es war ganz klar, dass bei den Pragmatikern unter den Produzenten solche Anreizmodelle oder solche Modelle sind, die man sich, wo man sich darauf einstellen kann. So wie man auch weiß, man kriegt halt für Erstlingsprojekte mehr oder bei der FISA, man hat ein Punktesystem. Also wenn irgendwie klar ist, was vorgegeben ist und was man anstreben muss, dann ist es genauso, wie sie gesagt hat, sowieso klar, dass man die Frauen auf finden wird.
Ich würde nur gerne dazu ergänzen, dass ich eben denke, dass dieses Modell mit den drei Kategorien, also in diesen Heads of Departments, Produktion, Drehbuch und Regie, sehr sinnvoll ist, weil ich finde, man muss ja eben auch überlegen, was ist der Impact dieser Positionen auf einen Film, und das ist vor allem der Inhalt, aber es ist eben auch die Geldmacht, und ich glaube, dass eben genau diese drei Positionen, also einerseits einmal das Bestimmen, welche Geschichten werden erzählt, dann auf der anderen Seite, wie wird Geld angeschafft und wie wird es vergeben, und in dritter Position die Regie, die quasi dem Ganzen den Blick verleiht oder die Haltung oder eine Realität kreiert. Das sind schon meiner Meinung nach die drei Positionen, an denen man mal arbeiten sollte, weil das wirklich auch die Positionen sind, wo es einen großen Unterschied macht, inhaltlich, ob da eine Frau oder ein Mann besetzt ist. Ja. Aber das ist ein Detail. Es ist ein Detail, ja, das kann man diskutieren. Aber ich bin da sehr bei diesem schwedischen Modell. Ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist und einfach zu rechnen ist. Dieses Errechnen dieser Zahlen, die wir da präsentiert haben, das dauert ein paar Stunden. Das ist unglaublich einfach. Ja. Das kann jeder verstehen. Und man muss daraus meiner Meinung nach keine Wissenschaft machen. Mhm.
Ja. Jetzt haben wir, um das nochmal zusammenzufassen, das schwedische System besteht einerseits aus einer stärkeren Verpflichtung, andererseits haben sie auch einen sehr starken Schwerpunkt auf die Förderung von Regisseurinnen, Cutterinnen und so weiter, also von Filmemacherinnen. Also sie arbeiten auf mehreren Ebenen gleichzeitig, um mehr Frauen im Filmbusiness etablieren zu können. Frau Spreizhofer, Sie haben vorher gesagt, es werden leider auch von Frauen frauenfeindliche Filme eingereicht. Frau Mückstein, Sie haben jetzt gerade gemeint, wie kann man auf den Inhalt von Filmen einwirken? Ich würde gerne noch auf die Frage einer inhaltlichen Quotierung zu sprechen kommen. Also die Frage, ja, welche Gender-Verhältnisse als Teil von Qualitätskriterien zur Bewertung eines förderungswürdigen Films. Wie schaut es denn da aus? Ist das ein No-Go? Findet ihr es toll?
Also ich sehe das so, dass das ein Teil dessen sein sollte, was eine Förderstelle als Devise ausgibt an die Leute, die sie in die Position setzt, eben darüber zu entscheiden, wer Geld kriegt und wie viel diejenigen Personen kriegen. Ja. Also man sollte natürlich den Leuten, denen man öffentliche Gelder in die Hand gibt, um sie zu verteilen, auch sagen, hallo, es gibt da das Ziel, irgendwo, irgendwann einmal bei einer Geschlechterausgewogenheit anzukommen. Ja? Und das sollte quasi ein Arbeitsmotto sein. Ich sehe das jetzt nicht so, dass man irgendwie eine PC-Polizei irgendwo hinschicken muss, die dann jedes Drehbuch irgendwie überprüft. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollten die Leute, die Bücher lesen und über die Projekte entscheiden, eine große Sensibilität haben gegenüber jeder Art von Diskriminierung. Ja? Und also ich hoffe, dass die Leute, die dort sitzen, wissen, dass Film ein meinungsbildendes Medium ist, vielleicht das meinungsbildende Medium schlechthin, und dass sie eine riesige Verantwortung haben, wenn sie ein Projekt fördern und dazu beitragen, mit einem Projekt eben rassistische oder sexistische oder wie auch immer diskriminierende Stereotypen weiter zu tradieren. Ja.
Jetzt gibt es sicher einige Punkte, worüber man nicht streiten müsste, ob das jetzt sexistisch ist, aber gleichzeitig einen großen Bereich, wo dann nicht mehr so klar ist, gibt es jetzt eine sexistische Äußerung oder nicht. Aber was wären denn so Kriterien für eine inhaltliche, gendergerechte Ausprägung?
Ich glaube, es geht gar nicht nur um Sexismus. Ja. Wir haben ja lustige Auswüchse auch jetzt in der Kommission, weil er sich ja natürlich herumgesprochen hat, dass es da jetzt einige Frauen gibt, die auf das schauen, und da steht dann, dieser Film würde den Bechdel-Test schaffen. Und dann schauen wir es uns an und dann stimmt das überhaupt nicht. Ja?
Erklären Sie doch mal kurz bitte, was der Bechdel-Test ist. Falls
der Bechdel-Test ist ein Test, den man im Übrigen im Internet, YouTube finden kann, wo jeder Film drei Fragen unterzogen wird. Gibt es zwei Frauen, die einen Namen haben? Gibt es zwei Frauen, die sich miteinander unterhalten? Gibt es zwei Frauen, die sich miteinander über was anderes unterhalten als über Männer? Dieser Test, wir haben ganz viele Hollywood-Filme, Blockbuster, die wir alle kennen, so im Schnelllauf, während die Moderatorin da sitzt und einen Apfel isst und tausend Sachen macht, weil es so lang dauert und die laufen dann dahinter und man denkt sich, was, der auch und der auch und der auch. Und dann schaut man sich seine eigenen Filme an, die man geschrieben hat und denkt sich, oh, das ist bei mir auch so. Und das ist, glaube ich, die Geschichte. Ja, also ich mache sicher keine sexistischen Filme, aber ich habe auch umdenken müssen, dass ich nicht, wenn der Schuldirektor reinkommt oder der Oberarzt oder der Oberkellner, dann mache ich halt jetzt Frauen zum Beispiel. Ja? Oder ich habe einfach bestimmte Dinge, die auch die Kleinigkeiten sind, weit, aber die im Grunde das sind, was dieser Zeichentrick, diese Animation gezeigt hat. Darum geht es. Ja? Es geht darum, dass zum Beispiel prinzipiell in jedem Film bei der Beschreibung von Frauen steht eine attraktive Erscheinung. Bei Männern steht überhaupt nichts dabei in der Richtung. Macht es keinen Unterschied, ob die Kommission gendergeschult ist. Ja, weil wenn wir das alles sehen, was passiert dann? Also es muss schon Kriterien geben und das darf natürlich nicht, da muss man gescheit nachdenken und deswegen ist es halt auch wichtig, dieses Gender-Budgeting sich anzuschauen, was es da schon gibt. Wir müssen ja immer nicht die Welt neu erfinden, sondern man kann sich auch anschauen, was gibt es da in anderen verwandten Bereichen, und da hat mir die Carina Ressler was geschickt, was die Katharina Mader wiederum ihr geschickt hat, die sehr sich mit Gender-Budgeting beschäftigt und in Wien viele Dinge da versucht hat umzusetzen. Da gibt es eben bei Forschungsprojekten zum Beispiel ein Kriterium, das heißt gleichstellungsriskant. Als gleichstellungsriskant werden Projekte dann bezeichnet, wenn es durch die Forschung ungewollt oder auch ungewollt zu einer Reproduktion oder Verfestigung von Geschlechterrollen und Normen kommen kann und oder eine ungleiche Nutzenstruktur verstärkt werden kann, also negative Gleichstellungswirkungen aufgrund fehlender Informationen nicht auszuschließen sind. Indikatoren für ein Gleichstellungsrisiko sind zum Beispiel die fehlende Berücksichtigung von Genderforschung bei der Konzeptualisierung des Forschungsthemas, fehlende Reflexion der Methoden und daraus resultierende Verzerrungen oder auch die unbegründete Annahme von Genderneutralität. Das ist nur ein Beispiel, das bei Forschungsprojekten angewendet wird. Ein letzter Satz dazu. Nicht, dass ich glaube, dass wir jetzt unsere Filme, eben so wie du sagst, falsches PC oder so, jetzt alle danach durchackern müssen. Ja? Aber es kann, wenn man sich überlegt, wonach wird sonst auch geschaut, es kann ja auch die Möglichkeit geben zu sagen, aha, wir sollten prinzipiell schauen, welche Kriterien haben wir, weil wir haben ja welche. Wir tun immer so, als gäbe es nur Handwerk und Geschmack und das Filmfördergesetz. Aber natürlich haben wir auch Kriterien, nach denen wir schauen. Wir schauen zum Beispiel ungefähr gleich viel Dokus wie Spielfilme, ungefähr gleich viel Mainstream wie Arthouse und so weiter. Auf das schaut man. Und dann schaut man halt jetzt dann auch auf andere Sachen. Und die kann man ja auch festschreiben und der Branche sagen. Und dann werden sich die danach richten. Warum es zum Beispiel in der Wissenschaft weiter ist als in der Filmbranche, ist schlicht und einfach, weil die EU-Gelder brauchen und in der EU das bei einigen Projekten vorgeschrieben ist. Und deswegen wird es gemacht.
Wobei zeichnen wir jetzt ein sehr positives Bild von der Wissenschaftslandschaft. Ich würde bezweifeln, dass es bei den meisten Forschungsprojekten soweit gediehen ist und auch den Begriff, den Sie jetzt vorgelesen haben, das ist ein Analysekriterium von einer Forschungsarbeit, die sich genau damit beschäftigt hat, wie Genderforschung implementiert wird in Naturwissenschaft.
Genau,
also
das ist richtig.
Die naturwissenschaftlichen Studien sind weit davon entfernt, solche Kriterien anzuwenden.
Nein, das war ein Beispiel, damit nicht im Raum bleibt oder damit nicht die Angst ist, so wie ich mal gehört habe von jemand Jössers nah, dann werden auf einmal nur mehr Filme gemacht von alleinstehenden Frauen mit schwarzen adoptierten Babys. Ja? Also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen. Horse Glory wird es geben und die Seidel-Filme wird es geben mit den Rollenbildern. Es wird das alles geben. Es wird nur vielleicht ein bisschen anders beobachtet werden und ein bisschen anders eingeschätzt werden und es wird vielleicht auch mehr Gewicht auf andere Sachen gelegt werden oder man wird sagen, diese Art Filme haben wir jetzt schon zu 50%, jetzt hätten wir gern 50% noch andere. Also das ist zum Beispiel, gestern bei der Diskussion hat der Teichmann sogar gesagt, er hat dann gesagt, ich bewege mich jetzt auf dünnes Eis, es gibt ja sowas wie einen Frauenblick und einen Männerblick. Ja? Und das allein, dass sich das jetzt schon durchgesetzt hat, ist zum Beispiel schon mal ein richtiger Weg.
Frau Mückstein, jetzt sind Sie dran.
Ich wollte irgendwo ansetzen, wo es, glaube ich, darum geht, dass mich jetzt am allermeisten eigentlich an der ganzen Quotendiskussion interessiert, zu sagen, wenn man dahin kommt, dass mehr Frauen Filme machen und sich trauen, im Bereich der großen Filmförderung aktiv zu sein, dass es auch ganz unterschiedliche, neuartige Sorten von Filmen geben wird. Ja. Dass wir, glaube ich, eben so eine Devise brauchen, dass das gefördert werden möchte. Ja. Das klingt jetzt blöd, aber in dem Zusammenhang von Diversität zu sprechen, irgendwie zu sagen, dass ja jetzt nur, weil man 50 Frauen irgendwie dazu kriegt, jetzt endlich mal beim ÖFI einzureichen und vielleicht Spielfilmregisseurinnen zu werden, heißt das ja auch nicht, dass man dann 50 typische Frauenfilme kriegt. Ja. Und ich finde halt, eine echte Gerechtigkeit wäre, wenn halt dann genauso wie jetzt jahrelang Männer auch gefördert wurden, die Flops produziert haben, ja, halt auch dann einfach so viele Frauen gefördert werden, dass halt von den 50, die gefördert werden, 3 international erfolgreich sind und 2 sind halt nur in Österreich Stars und alle anderen machen Flops. Ja, das wäre Gerechtigkeit. Mir geht es irgendwie auch darum, halt einmal zu sagen, dass es ja, ich habe das Gefühl, es wird dann so oft so drüber geredet, als ob man jetzt, als ob das so besonders wäre, dass Frauen Filme machen. Ja, ich wünsche mir, dass wir auch mal, auch wenn es nicht der Fall ist, ganz selbstbewusst so tun, als ob es die Normalität wäre, dass Frauen Filme machen. Ja.
No, I think it's a question of being allowed to explore. I mean, to fail, to do bad films, to, you know, to just be there. Because just interesting, they did 2 independent studies in Sweden with kids. The 1-year checkup at the pediatrician's office, there was some scientists that made studies, and then they were shown, there were 2 made at the same time, that the girls, they were allowed to move like 3 meters away from the parents until the parents wanted them back, and the boys, they were allowed 7 meters. And I think that goes along the whole way. So then suddenly when women are going to make 50%, then we start talking about quality, you know. And it's like, let them do films and explore and do this and that and see, you know. It's also a question that you want to control.
Ich würde sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, das Feld zu öffnen für Sie, fürs Publikum. Ich sehe, es gibt schon eine Frage von der Frau Dr. Breit.
Vielen Dank, Frau Magister Freudenschuss. Mir brennt schon lange jetzt was auf dem Herzen, nämlich auch dein erster Satz, dass wir ja heute auch ganz konkret um Maßnahmen suchen wollen, wie wir das verbessern, wie wir eine Quote einführen. Und ich denke mir, es wird nicht anders gehen als mit Frauenförderprogrammen. Das ist eigentlich eine sehr seltsame Geschichte, finde ich, dass es in der Filmförderung sowas nicht gibt. In der Wissenschaft hat man das ja schon länger eingeführt. Der österreichische FEF, der Wissenschaftsfonds, hat Frauenförderprogramme, die nicht feministische Forschung fördern, aber Forschungsprojekte von Frauen. Und das sind Gelder, die zusätzlich zu den normalen Förderprogrammen gewährt werden und an Frauen vergeben werden und die auch Karriereförderungsmaßnahmen darstellen. Also nicht nur sozusagen Forschungsprojekte, sondern auch Karriereentwicklung fördern. Ich denke mir, ein ganz großes Problem in der Filmförderung ist, und ihr habt das auch alle bestätigt, es gibt zu wenig Anträge. Die Anträge, die reinkommen, sind zu billig. Die Frauen reichen zu wenig Geld ein. Und ich glaube, da braucht es ganz konkrete Maßnahmen, das zu machen. In diesem Sinne muss ich auch sagen, ich vermisse Rudolf Scholten, für alle, die es nicht wissen, der Vorsitzende des Aufsichtsrats des ÖFIS, dem 12 Personen angehören, davon leider nur 2 Frauen. Die Universitäten haben mittlerweile 50% Frauen in ihren Aufsichtsräten der ÖFI. Ich bin im Prozentrechnen wahnsinnig schlecht, aber 2 von 12 ist wenig. Es geht einfach darum, ganz konkret die Förderungsrichtlinien zu verändern. Da steht nämlich zum Beispiel drinnen, eine Voraussetzung für eine Förderung, die Respektierung des Gleichbehandlungsgesetzes ist. Das heißt, es müssen Projekte auch an Geschlechtergerechtigkeit in der Verteilung der Jobs sozusagen beinhalten. Man könnte da schon ansetzen, glaube ich, einige Projekte auch zumindest, wenn schon nicht abzuschießen, dann zu gefährden, nämlich Projekte, wo überhaupt keine Frauen dabei sind zum Beispiel. Und dann könnte man natürlich auch an der Festivalliste was ändern für die Referenzförderung. Also wenn es sozusagen eine Extraliste für Dokumentarfilmfestivals und Preise von denen gibt, warum nicht auch eine Extraliste für Frauenfilmfestivals und eine Referenzförderung für Filme, die Preise auf Frauenfilmfestivals gemacht haben. Und natürlich hier in diesen Richtlinien eben auch installieren ein extra Programm für ein Frauenförderungsprogramm als Karriereförderung zur Antragstellung.
Ich finde das super, was du sagst mit der Festivalliste, weil jetzt habe ich mir gerade gedacht, ja, Frauenfilmfestivals, und dann im Gegenzug wäre zum Beispiel Cannes das Männerfilmfestival. Sehr irgendwie so, dass man ja in dem Zusammenhang sagen kann, dass es ja wirklich jede Menge wichtiger Festivals gibt, die mehr oder weniger kategorisch Frauen aus ihrem Wettbewerb ausschließen. Und außerdem, dass ja eigentlich all die Maßnahmen, die wir jetzt eben innerhalb von FC Göre versuchen zu bewerkstelligen, habe ich jetzt auch in der Präsentation wieder entdeckt über das, was in Schweden gemacht wird. Nur der Unterschied ist, dass es in Schweden vom Filminstitut gemacht wird und dass es bei uns von den Frauen selber in ihrer Freizeit gemacht werden muss. Ja? Also das Mentoring-Programm, das wir eben auch gestartet haben, die Kinosalons, die wir machen, um halt Regisseurinnen zu featuren, die Vernetzungstreffen, die wir machen, die Diskussionen, die wir hier veranstalten, die Zahlen, die wir erheben, das ist in Wirklichkeit alles nicht unser Job. Ja? Wir sind nämlich selbst Filmemacherinnen. Und manchmal denke ich mir, wie absurd, ja, ich verbringe irgendwie eine Woche kurz vor diesem Festival und dann tue ich jeden zweiten Vormittag irgendwelche Sachen für FC Göre arbeiten, obwohl ich hier aber eigentlich als Spielfilmregisseurin eingeladen bin. Und dann komme ich mir manchmal auch ein bisschen blöd vor. Ja. Mhm. Also ich hätte gerne, dass das ÖFI seinen Job macht, weil es nämlich mit öffentlichen Geldern hantiert und deshalb dafür verantwortlich ist, genau das alles, was wir da jetzt machen, eigentlich für uns zu machen.
Es sind im Aufsichtsrat, ich war, bevor ich in die Projektkommission gekommen bin, im Aufsichtsrat, es sind jetzt immerhin 4 Frauen drinnen, 2 davon haben Stimmrecht. Doch, 2 sind Expertinnen. Genau, mit Stimmrecht sind 2. Der Scholten selber ist sicherlich in den meisten Punkten 100% dafür. Er hat nur auch kein Stimmrecht und das ist, er wäre jetzt, sagen wir, hier gar nicht gefragt, weil wir, glaube ich, das müssen schon wir machen, dass wir sagen, was wir wollen, ja, also was wir in den Richtlinien wollen. Und sitzt ja die Gabriele Kranzl-Binder auch drinnen, die einen Antrag auch stellen kann, die auch eine Obfrau von FC Göre ist. Und ich habe mit der Andrea Ecker geredet und habe gesagt, wir brauchen einfach über ein Wirkungsziel ganz klare, auch von der Ministerin Vorgaben an das ÖFI. Also ich glaube, es muss natürlich, wir müssen schon auch unsere Arbeit machen. Du hast vollkommen recht, dass wir, man muss mehr Druck aufbauen, dass das ÖFI das auch als Auftrag sieht und dass auch die Ministerin, die ja auch prinzipiell dafür ist, merkt, der Druck ist so groß und es ist irgendwie auch am Boden gelegt. Ich finde das auch, es gibt ja auch, weil die Barbara Frenzen das ja dahinter ist, im BMOKK ein Mentoring-Programm, die heuer, also das gibt es zum dritten Mal, die Zerkowi ist heuer für Regie, ich bin für Buch, also das funktioniert. Genau wie du sagst, es ist ein Karriereprogramm und das kann man natürlich schauen, wo weitet man es aus. Wo ich ein bisschen Sorge habe, ist sozusagen mit dem Frauentopf oder mit der Frauenförderung. Dazu okay, aber schon auch Richtlinien, die sich an alle richten, die Anreize bieten, zu sagen, es gibt da Geld abzuholen, wenn wir eine Regisseurin haben, wenn wir das haben und so weiter. Es, wenn wir nicht diese 50-50-Regelung haben oder 40-60 von mir aus, sondern nur einen Frauentopf, dann finde ich das
aber nicht das richtige Programm. Aber das, was die Andrea sagt, hakt ja genau da ein, wo wir vorher waren, dass es ja nicht so ist, dass jetzt hier tausende Filmemacherinnen herumlaufen, die loslegen wollen zu arbeiten, sondern wir haben eben tatsächlich das Problem, dass wir schon an der Universität mit einer handfesten Frauendiskriminierung zu tun haben und es deshalb zum Beispiel weniger ausgebildete Regisseurinnen in Österreich gibt als ausgebildete Regisseure. Also wo sollen die Frauen herkommen, wenn man nicht sagt, okay, irgendwo muss man Geld investieren, um einmal eine gerechte Ausgangsbasis herzustellen, ja?
Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man es zum Beispiel anschaut, auch Andrina Mranicka macht jetzt ihren ersten Spielfilm nach 10 Jahren, ihren ersten Langspielfilm, oder die Liberta Takel, die, von der ich Mentee bin, ich hätte gedacht, die sollte schon längst ihren Mentorin bin, die schon längst ihren Spielfilm gemacht hat. Warum muss die Script machen bei Götz Spielmann, ja? Also ich glaube, das ist...
Ja,
das
aber
ist,
die kommen aus einer Generation, wo wir auch gesehen haben, dass eine Zeit lang die Geschlechterausgewogenheit relativ okay war an der Filmakademie. Die haben noch vor mir angefangen zu studieren. Und ich habe mit der Professur von Michael Haneke angefangen und ich war mal 4 Jahre lang die einzige Frau, die er in die Regieklasse aufgenommen hat.
Ja, aber es gibt sie trotzdem.
Also, wenn du jetzt ein Ausmerzen von Regisseurinnen.
Wenn der Dani Kraus sich Hans Hofer holt, aber nicht lieber der Tackel. Dann brauche ich nicht den Frauenfördertopf, sondern dann brauche ich schlicht und einfach, dass der Danik raus weiß, 50-50, ich komme mit einer Frau besser durch, also hole ich mir eine Frau. Also das sehe ich nicht.
Also vielleicht,
dass es sie nicht gibt.
Nein, das muss es beides geben.
Ja, eben.
Also diese Incentives für Produzenten, dass sie sehen, okay, quasi die Frauen sind attached to the Kohle, ja, dann gut, ja, das muss man machen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt viele Bereiche, wo man die Frauen stärken muss und da müsste man auch, das müsste man auch professionalisieren, ja. Das kann nicht an uns hängen bleiben, dass ich jetzt mit Mühe und Not meinen ersten Spielfilm mache, während ich mich um das Mentoring-Programm von FC Gloria bemühe, damit andere Frauen, die jetzt mir nachkommen und vielleicht in ihrer Karriere 2-3 Jahre hinter mir sind, mehr Chancen haben als ich selbst, ja. Das ist nicht meine Aufgabe.
Nicht. So ist es mit den Feministinnen. Die haben immer solche
Aufgaben. Die werden mich dann überholen. Ja, bitte. Also bitte sollen sie mich überholen. Also im Moment bin ich bereit, das zu investieren, aber irgendwann reicht's auch.
Sometimes also people say that, you know, they don't apply with their scripts to the institutions and stuff. So there is something. Women don't apply as much as men. There is something happening there too. Maybe some people think that my story, my method of working with actors or whatever, no one, you know, will take it or something. So we started a project called Rookie. And there only women could apply just to see what happens. And suddenly in comes 150 scripts, you know, in 3 months. So the scripts are there, the stories, but something is, you know, telling them not to apply. So then many films are now shown. The one was She Monkeys. I don't know if you saw it. And many films are coming out of this thing too. So they are there. Well,
yeah. Wir haben jetzt ganz dringend eine Frage noch.
Nicht dringend, sondern schon länger. ich möchte nur zum Teil Dinge bestätigen. Das eine ist, ich habe ja eine Studie gemacht über Frauen, die auf der Filmakademie studiert haben und wie die hingekommen sind. Und es ist eine starke Schwankung. Und wir sind wirklich rückläufig, also dezidiert von Frauen, die aufgenommen werden und dezidiert von Frauen, die abschließen. Und ganz extrem in den letzten Jahren Frauen, die wesentlich länger brauchen, um ihre ersten Filme machen zu können. Also das ist wirklich ein Minimalprojekt. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, ich war in dieser Generation, wo alle gesagt haben, sind sehr viele Regisseurinnen rausgekommen. Das war gefördert von einem Mann. Ja? Also da war prinzipiell oben ein Typ und das hat wirklich nichts mit, weder was mit feministisch sonst zu tun, sondern der hat Frauen gefördert.
Es ist ja egal, wer es fördert, irgendwer muss es fördern.
Genau.
Ja. Und das also, war ganz, wenn der Roland Deichmann die Frauen fördert, dann bin ich voll dafür. Es ist mir ganz egal, wer sie fördert.
Also das ist jetzt keine Lanze für die Männer, sondern es ist tatsächlich, auch Frauen sind nicht immer frauenfördernd, wie wir schon gesagt haben. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, für die Regisseurinnen, da sind ja viele rausgekommen, Produktion und Schnitt haben fast eine 50-50 Aufnahme an Personen in der Filmakademie, auf der ich auch bin. Aber es ist quasi an Produzentinnen es gibt keine Fördermöglichkeiten für die danach. Ja? Und da ist die Bubalpartie und die Jungs in den Produzenten Generationen. Da gibt es sehr, sehr wenige und wir haben so tolle Frauen, die auch rauskommen aus diesen Klassen und da merkst du einen irrsinnigen Unterschied. Also das ist, da wird es dann wirklich auch eklatant. Also das ist, da finde ich, es sind ganz viele Fördermaßnahmen möglich, die müssten auch ganz gezielt sein, also auch quasi für die Produktion und im Drehbuch passiert sehr viel. Also da habe ich das Gefühl, da gibt es so eine Stärke auch noch von den Geschichten, weil das sonst schon früher draufkommen, aber an die Kohle wollen sie ja keine Frauen ranlassen. Also das ist nochmal so ein...
Darf ich noch eine Frage stellen an die Frau Thjør Bjørnsen? Shall I do it in English? No, you understand. Yeah. You said the political will was your first statement. Not that I don't know how the society in Sweden and in other countries is very different from ours. I know that. But did there something happen? I mean, was there women on the street? Is it because you're a feminist? Is it because your boss is a feminist? How did this political will arise?
Because it happened in many levels. I mean, they decided also that in the parliament should be 50-50. I don't know if it is that today, but, you know, so it started on many many different levels. I think the film was quite of slow after, you know. But then because it's state money, I think the women that was out on the street, maybe much more in the 70s. So maybe they made it for us. But there is a discussion.
Ja, ich möchte noch einmal auf den Inhalt zurückkommen. Einige hier kennen mich eh. Ich bin Filmdramaturgin. Das heißt, die Frage nach dem Inhalt, wie Frauen repräsentiert werden in einem Drehbuch, betrifft mich sehr stark in meiner täglichen Arbeit. Mir ging es genauso wie dir, Eva, wie ich den Bechdel-Test mal auf die Projekte, die ich dramaturgisch betreue, angewandt habe, sind ganz, ganz viele durchgefallen. Ich mache auch sehr viel Fernsehen. Fernsehen in meinen Augen manifestiert oft Rollen stärker noch, meiner Erfahrung nach, als Kinoprojekte manchmal. Und ich möchte eine ganz kleine, ganz schnell eine kurze Case-Study, die mich selber sehr verblüfft hat, erzählen, die ich erlebt habe. Ein Freund kam auf mich zu, ein junger Autor, Filmemacher, mit dem ich an einem Kurzfilm gearbeitet hatte, mit einem neuen Projekt. Und wir haben gesagt, wir gehen mal Mittagessen, erzähl mir mal davon. Und es geht um ein Langfilmprojekt und das Milieu, in dem das spielt und die Protagonisten sind, aufgrund der Geschichte, um die es geht, eine bestimmte Polizeieinheit, die ausschließlich aus Männern besteht. Das ist die Geschichte, das ist der Plot. Jetzt haben wir angefangen zu überlegen und er hat dann auch gesagt, so, ja, aber da kommt ja keine Frauenfigur vor und weißt du, wegen der Förderung. Also genau der Satz. Ich habe gesagt, na, jetzt schauen wir mal und haben gebrainstormt, haben ein bisschen geschaut, welche Geschichten stecken in der Idee. Dann haben wir angefangen, uns zu verbiegen, weil wir überlegt haben, ja, aber was ist, wenn da eine junge Frau ist, die auch zu dieser Einheit gehören will, zu dieser Polizeieinheit, was in der Realität wirklich so ist. Es gibt keine Frauen in dieser Polizeieinheit. Ich bin dran zu recherchieren, warum, weil mich das privat auch interessiert, was da wieder los ist in dem System. Und dann irgendwann sind wir drauf gekommen, habe ich gesagt, du, jetzt lass uns mal aufhören, zwanghaft eine große Frauenfigur in die Geschichte hinein zu erfinden. Offensichtlich müssen wir die gute Grundidee verbiegen dafür. Und dann bin ich drauf gekommen, aha, wir reden ja über ein System, wo nur Männer vorkommen, die Protagonisten werden alle Männer sein, aber es gibt natürlich Satellitenfrauen, sage ich mal. Diese Männer haben im Privatleben Ehefrauen, Freundinnen, Ex-Frauen, Ex-Freundinnen, möglicherweise Ex-Freunde, auch darüber haben wir gesprochen. Ja. Und dann ist mir auf einmal der Gedanke gekommen, aha, wir machen also einen Film über ein Drama, über ein System, eine Gewaltspirale, das ist der Inhalt. Und die Frage, was führt dazu und die Abwesenheit von Frauen mache ich dann einfach doch mit zum Thema, zu einem Subthema von dieser Geschichte. Das heißt, es ist so eine Taktik, mit der ich dann manchmal auch arbeite, zu schauen, okay, ich habe ein Problem, da muss ich schauen, dieses Problem zu beseitigen. Ich muss eine Frau in die Geschichte reinquetschen. Manchmal ist genau das die Lösung. Aber manchmal ist das Problem selber die Lösung, nämlich die Frage mit zu behandeln, warum gibt es keine Frau in diesem System und was bewirkt das mit der Geschichte? Verstärkt das den Konflikt, die Abwesenheit von Frauen? Das wollte ich nur kurz sagen. Das heißt, dieser Film wird mit ziemlicher Garantie den Bechdel-Test nicht bestehen. Aber er wird trotzdem hintenrum, hoffe ich, ja, also wir werden dann beginnen, noch das zu recherchieren. Wir sind da ganz am Anfang. Ich möchte auch mit dem Autor zu der Recherche bei der Polizei mitgehen, weil es mich interessiert, wie es kommt, dass in dieser Einheit keine Frauen sind. Das haben, glaube ich, in den letzten Jahren 2 probiert reinzukommen, haben es nicht geschafft, aufgrund auch, weil es körperlich sehr anspruchsvoll ist. Aber das ist auch ein Weg, weil wir sind in einer Gesellschaft, wo in vielen Bereichen die von der Abwesenheit der Frauen ausgezeichnet ist. Darüber reden wir im Grunde ja auch. Ja? Und das ist der Status quo. Und den möchte ich halt, ich weiß nicht, ob es uns gelingt, aber mit dem Autor zum Thema machen. Und noch eine andere Sache, was jetzt bei dem Projekt vielleicht nicht so zutrifft, aber der Autor zum Beispiel hat gesagt, und das ist nicht nur Fishing for Compliments, weil wir kennen uns gut aus der Zusammenarbeit, er kann sich reflektieren. Und er hat gesagt, er weiß, er tut sich wahnsinnig schwer, griffige, dreidimensionale, interessante Frauenfiguren zu schreiben und wird es deswegen schätzen, eine weibliche Dramaturgin zu haben. Und genauso wie ich arbeite zum Beispiel im Moment gerade an einem Serienprojekt, wo die Protagonisten Männer sind und wo aber alle, die daran arbeiten, hinter den Kulissen, Autorin, ich, Produzentin, ja, sehr, sehr spannende Konstellation, alles Frauen sind und wir sind uns ganz einig, es ist ganz selbstverständlich, dass wir, wenn das Projekt weiterentwickelt wird, auch die männliche dramaturgische Perspektive drauf haben wollen. Das gilt umgekehrt auch. Mhm. Ja, es ist mir wichtig, das auch mal zu sagen.
Mhm. Ich glaube, ich habe was anderes gemeint. Es ist so, wir haben ja in diesem Land, glaube ich, 3 Produzentinnen, oder zwei reine Frauenproduzentinnen und ein paar, wo auch noch Frauen dabei sind. Und es gibt halt Sehgewohnheiten. Das heißt, wenn jetzt die Frauen, die einreichen, mit ihren Projekten einreichen, die, und ich meine jetzt nicht, dass jetzt irgendwie ein Setting ist, wo im Militär und da brauche ich dann auch noch eine Frau, das ist nicht, das, so schauen wir das auch nicht an, ja, sondern die reichen ein und dann reichen noch zwei andere ein, die halt, was weiß ich, Projektentwicklung machen mit einer kleineren Firma und irgendwie eine andere Geschichte erzählen. Die einen haben eine Geschichte, die komplett, also ich sage jetzt mal frauenfeindlich unter die. Das heißt, es wären dann die Leute, die halt dieses, wir alle, diese sagen, naja, das ist okay und das ist eher nicht so okay, die wenn es keine Kriterien gibt. Ja, einfach von, die ist schon weiterentwickelt und die ist weniger weiterentwickelt. Wir sehen einfach andere Sachen. Ich glaube, ich sage das jetzt anders. Wenn wir hätten, und da bin ich sofort dafür, ich glaube nicht, dass wir es durchsetzen können, aber ich wäre sofort dafür zu sagen 50-50, damit einmal, um das Donald-Zitat in die Realität umzusetzen, genauso viel unfähige Frauen im Parlament sitzen wie Männer, erst dann haben wir das erreicht. Also wenn genauso viele Frauen einfach Projekte machen können, unabhängig davon, ob die jetzt gut sind oder nicht, da bin ich auch dafür. Das ist in Ordnung für mich. Ja? Wir machen einmal eine, wir evaluieren es nach 5 Jahren und machen aber mal 50-50, von mir aus. Ja? Aber
was meinen Sie? Also
im Augenblick ist es so, dass wir, weil wir nicht diese Quote haben, diese 50-50, reichen zum Beispiel ein Drittel Frauen, ein Zweidrittel Männer. Von dem einen Drittel haben wir Frauen, die frauenfeindliche, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, Geschichten haben. Die kriegen wir leichter durch, die anderen kriegen wir nicht so leicht durch. Das heißt, wenn wir da Kriterien hätten, dann gäbe es noch was an. Aber man kann das auch anders sehen. Ja? Aber ich habe jedenfalls nicht das gemeint, dass man zwanghaft irgendwas da hineinbuddern muss.
Ja.
Mhm. Weil wir ja da sitzen, um konkrete Sachen zu überlegen. Ja? Ich jedenfalls bin für alles das, was die Andrea Breit gesagt hat.
Kurz, ja, Frau Schwendner.
Ich wollte nur ein bisschen relativieren die Erwartungshaltung in das Gender Budgeting. Ich sitze als Abgeordnete im Parlament und weiß, wie das so abläuft. Das ist zwar jetzt in der Verfassung und das ist gut so, aber seit 2009 war es praktisch Pilotphase und die einzelnen Ministerien haben Teilprojekte evaluiert. Das heißt nicht, dass über das ganze Ressort Gender Budgeting betrieben wird, nicht in der Pilotphase und auch jetzt nicht. Das heißt, jedes Ministerium macht einen kleinen Bereich Gender Budgeting und das wird dann ausgewiesen. Das kann im Sozialministerium zum Beispiel AMS-Gelder sein, die 50-50 aufgeteilt werden. Das heißt, es ist zwar schön, dass es da ist, aber das ist nur lange nicht dort angekommen, dass es in jedem Fall Gender Equality gibt im Budget. So wichtig es ist. Und eine kleine Frage hätte ich noch ans Podium. Warum sitzt da kein Mann? Vielleicht ist sie ketzerisch, aber und es hat sich auch kein Mann an der Diskussion beteiligt. Das interessiert mich jetzt einfach nur vom Zugang an das Konzept. Danke.
Ich kann da nur aus meiner Erfahrung als sozusagen FC Gloria Vorstandsmitglied sprechen, dass sich die Männer immer dann zu FC Gloria äußern, wenn es dort etwas zu holen gibt, also zum Beispiel im Mentoring-Programm oder im Kinosalon, da wollen alle gerne dabei sein, also gratis ins Kino gehen oder eine Mentorin haben oder sonst irgendwas Schönes, aber die Männer haben keinen Leidensdruck und deshalb engagieren sie sich nicht, das ist ganz einfach erklärt. Das andere ist, dass wir halt jetzt hier ja eigentlich ein sehr vollständiges Panel haben, eben mit, nein, wo es für uns ja einfach darum geht, wir haben ja schon gesagt, also schon längst gesagt, dass wir eine Quote brauchen in diesem Filmfördersystem, ist für uns von FC Gloria total klar. Ja. Die Frage ist jetzt eben eher, wie könnte das im Detail ausschauen? Und da wir davon ausgehen, dass es immer besser ist, Expertinnen mit Frauen zu besetzen, um zu zeigen, dass es eben Männer und Frauen gibt, die Expertinnen sind, haben wir halt ein Frauenpanel besetzt.
Und darf ich nur noch zur Besetzung des Podiums kurz ergänzen? Der Heinz Mayer und der Bernd-Christian Funk reden eh dauernd zu Verfassungsfragen. Lass sie hornig auch einmal was sagen. Ja?
Danke.
So, bitte. Ja. Der Quotenmann dort hinten, bitte retten Sie die Ehre Ihres Geschlechts.
Ich wollte eigentlich vorhin sagen, ich war ja auch so wie Eva auf dem Treffen, das die Akademie veranstaltet hat, das ich sehr gut fand, letztes Wochenende. Und ich war auch überrascht, dass es eigentlich einen Konsens gab darüber, dass es so nicht weitergeht und dass zumindest, also die 40% waren ja dort, da waren immerhin 60 Filmemacherinnen und Filmemacher, Produzentinnen und Produzenten. Ich glaube, meiner Einschätzung nach ungefähr 30% Frauen, 70% Männer und das stand eigentlich binnen einer halben Stunde außer Frage. Ja, eigentlich 40%, ja, stimmt eigentlich. Da war kaum jemand, der dagegen war. Also eigentlich niemand, der dagegen war. Entschuldige, du kannst mich ja korrigieren. Aber nein, wir wissen es, oder? Ja, gut, okay. Der wird wahrscheinlich nicht den Antrag im ÖFI-Aufsichtsrat einbringen. Aber die, ich frage mich, weil mir kommt vor 2 Jahren war die Diskussion ganz ähnlich. Also ich würde vorschlagen, nachdem FC Gloria ja praktisch eigentlich, ich finde das übrigens super, die Statistik, ich finde das sehr, sehr interessant, das mit dem Geld zu verknüpfen auf die 3 Positionen und dann zu schauen, wohin fließen die Gelder. Das ist eigentlich die wichtigste Frage, nicht wie groß ist die Zahl der Projekte. Eigentlich liegt die Lösung ja auf dem Tisch. Also das eine ist, man braucht eine 50-50-Quote im ÖFI, weil von dort geht der Impuls aus. Das zweite ist, das finde ich richtig, man braucht ein Förderprogramm. Das scheint ja auch relativ klar zu sein, man muss einen Teil des Geldes nehmen und sagen, okay, die nächsten 3 Jahre gibt es jedes Jahr, ich weiß nicht, 300.000, 400.000 Euro für Stoff- und Projektentwicklung nur für Frauen. Das sind eigentlich 2 Punkte. Das ist ein Antrag im ÖFI-Aufsichtsrat. Ob jetzt 2 oder 4, also ich weiß, 2 stimmberechtigt, 4 nicht stimmberechtigt, aber mein Vorschlag wäre, wann ist die nächste ÖFI-Aufsichtsratssitzung? Dazwischen gibt es sicher eine Vorstandssitzung von FC Gloria. Warum bringt man das nicht ein? Nein, der Scholten scheint auch dafür zu sein, im Herbst also die Nationalratswahlen, wer weiß, was danach ist. Es wäre doch eine gute Gelegenheit.
Deine Frage ist total gerechtfertigt. Es ist also wirklich total höchste Zeit, dass wir das machen.
Und warum es nicht ist jetzt? Also einfach in der nächsten Aufsichtsrat? Also ich wäre dafür, also die Kontakte, die ich habe, kann ich nützen. Ich sitze nicht im ÖFI-Aufsichtsrat.
Genau, wir müssen es jetzt einfordern. Und gleichzeitig muss ich dann eben immer wieder darauf hinweisen, dass eben die ganze Arbeit, die wir halt machen, in unserer Freizeit passiert. Und wenn dann halt gerade jemand von uns Spielfilm dreht oder sonst irgendwas Großes macht, dann bleibt einfach die Arbeit liegen. Und das kommt halt eben daher, dass wir eine Arbeit machen, die eigentlich nicht unsere ist. Aber nein, ich glaube, diese Forderungen ans ÖFI zu stellen, das ist natürlich etwas, was jetzt ansteht und was wir jetzt machen. Also es ist es geht nicht darum zu prokrastinieren oder so, ja. Das möchte ich damit sagen.
Also es gibt eine Sitzung im Jahr im Aufsichtsrat.
Die Forderungen an alle zu stellen. Die Forderungen zu stellen, ja.
Es gibt eine Sitzung im Jahr, wo die Richtlinien geändert werden. Es ist so, dass in der Aufsichtsratssitzung selber überhaupt, also wird zwar diskutiert, aber beschlossen werden die Sachen davor. Das heißt, das muss man gut vorbereiten. Da sind wir ja gerade dabei. Ja. Wenn wir einmal das einbringen und es wird dort abgelehnt, dann ist es das gewesen. Ja,
ja, aber Entschuldigung, Eva, du hast auch gesehen, es gibt keine Argumente dagegen.
Gibt es.
Nein, also auf der Sitzung.
Gegen die 50-50-Regelung gibt es natürlich jede Menge und wir haben schon ganz andere Sachen dort ohne Argumente nicht durchgekriegt.
Ja, das ist wahr, aber argumentativ sind die wenigen Stimmen, die sich dort erhoben haben.
Da sitzen ja hauptsächlich Beamte drinnen. Denen das schon einmal überhaupt nicht einleuchtet, außer jemand sagt, da gibt es ein Wirkungsziel und die Ministerin sagt, das gehört so und so und so gemacht. Und man kann das ja nützen. Es ist nur einfach eine Lobbying-Sache und da sind wir halt gerade dabei.
Ich würde gern jetzt nochmal das alles zusammenführen. Es zeichnet sich ja ein, oder es ist offensichtlich ein Konsens, dass es eine Quote braucht, 50-50. Wer diesen Antrag beim ÖFI einbringt, das wird FC Gloria mit politischem Druck irgendwie bewerkstelligen, wie sie da anagitiert. Mich würde jetzt noch interessieren, was gibt es noch für weitere Forderungen, von denen ihr glaubt, dass sie unbedingt notwendig sind? Also die 50-50-Quote ist, glaube ich, Konsens. Was steht noch an?
Genau, also einerseits eben die Quote in der Vergabe der Mittel, dann natürlich die paritätische Besetzung von allen Gremien, Aufsichtsräten und so weiter, Entscheidungsträgerinnen, dann unbedingt eine aussagekräftige Evaluierung und auch eine Zielsetzung, also was sind die Konsequenzen, wenn man eben das Ziel nicht erreicht hat, was tut man dann, wer entscheidet mit, was dann getan werden muss. Und ich finde eben auch, dass unbedingt irgendwie die Förderstellen sich auch befassen müssen mit der Ausbildungssituation und generell die Branche sich einmal dazu äußern muss, wie das ist, wenn es eine einzige Ausbildungsstätte gibt in einem Land und die ist einfach strukturell in Männerhand und dass dort kategorisch Frauen rausgehalten werden. Also das muss man einfach auch mal thematisieren, da muss es irgendeinen Druck von außen geben.
Ich kann zu euren konkreten Forderungen naturgemäß nichts sagen, weil ich weder eine Künstlerin noch eine Filmerin bin. Ich möchte abschließend sagen, ich finde, die Diskussion war für mich unheimlich spannend und interessant. Ja, ich bin auch sehr beeindruckt, wie ihr schon eure Forderungen formuliert habt. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass es offensichtlich gar nicht unbedingt notwendig ist, da jetzt irgendwelche Quoten in die Gesetze hineinzuschreiben, sondern ich denke mir, ich habe das ja versucht ein bisschen darzustellen, es gibt einen verfassungsrechtlichen Rahmen, der ist sehr weit formuliert, würde ich sagen. Aber ich sage immer, die Verfassung, das ist wie ein Gerüst oder wie ein Rohbau. Ja? Das müssen dann die Menschen mit Leben erfüllen. Und ich spüre da sehr viel Leben und ich denke mir, bevor wir jetzt unsere ohnehin beschränkten Energien vergeuden, ja, jetzt erfordern wir zuerst ein Gesetz und da soll das die Quote hineingeschrieben werden. Ja, und da gehen dann schon viele Energien drauf, die wir aber, glaube ich, auch im bestehenden rechtlichen Rahmen mit dem nötigen politischen Druck und auch mit dem nötigen politischen Willen, und das hat mir von der Tovia sehr gut gefallen, weil wir sagen im Frauenring immer, viele Fragen sind keine Frage des rechtlichen Könnens, sondern des politischen Wollens. Ja? Also das ist so ein Credo von uns. Ja? Also ich glaube auch gar nicht daran, dass es jetzt wirklich wichtig wäre, da jetzt noch ganz ausgetüftelte gesetzliche Grundlagen zu schaffen, sondern das, was an konkreter, praktischer, politischer Lobbying-Arbeit von eurer Seite her stattfindet, dafür gibt es, wie gesagt, den rechtlichen Rahmen. Ihr als Künstlerinnen müsst zwar nicht mit den rechtlichen Feinheiten vertraut sein, sondern ihr könnt durchaus an die Öffentlichkeit gehen oder in Verhandlungen mit Beamten und Beamtinnen hineingehen und sagen, hey Leute, es gibt eine Verpflichtung zu Gender Mainstreaming, es gibt eine Verpflichtung zu Gender Budgeting und um das umzusetzen, fordern wir jetzt das und das und das. Ja. Also das halte ich für einen sehr sinnvollen Weg, für einen sehr lebendigen Weg. Und was die Frau Ministerin betrifft, noch ganz zum Schluss, die hat ja schon bisweilen vertreten, dass Kunstförderung nicht dazu da sein kann, gesellschaftspolitische Defizite auszugleichen. Also da würde ich der Frau Ministerin schon entgegenhalten. Erstens einmal gibt es diese verfassungsrechtlichen Verpflichtungen zu Gender Mainstreaming und Gender Budgeting. Und außerdem, warum soll in die Kunst nicht eine Vorreiterfunktion haben? Ja? Warum sollen nicht in der Kultur Best-Practice-Modelle einmal vorgeführt werden, wo sich dann andere Bereiche vielleicht daran ein Beispiel nehmen können? Und dafür wünsche ich euch sehr viel Energie und sehr viel Erfolg. Also ich war sehr beeindruckt heute hier. Danke.
Frau Spreizhofer, Sie können auch noch zwei Forderungen ganz knackig abschließend, die Ihnen am wichtigsten sind.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir 50-50 durchbekommen, aber das auch mit oder ohne Gesetz, aber darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass da kommt dann zum Beispiel eben der Scholten ins Spiel. Wir arbeiten sehr lang daran schon, ja. Wir haben verschiedene Ideen, wir sind uns in vielen Dingen nicht einig, eben was das Inhaltliche betrifft oder wo wir da und dort, das ist aber wurscht. Ja, wir werden jetzt irgendwie, das war ein Teil, und das ist halt immer die Frage, wie sehr Podiumsdiskussionen auch dazu beitragen können. Es ist also auch ein kleiner Stein, wieder zu sagen, es gab es da halt und da gab es ein paar Ideen und da wurde ein bisschen drüber gesprochen. Man wird sich auf ein paar Dinge einigen und man wird schauen, mit wem man am sinnvollsten das besprechen muss und lobbyieren muss, um dann etwas durchzubekommen, was wiederum ein Anfang sein wird in diese Richtung. Ich glaube, dass auch, wie du das vorher gesagt hast, dass die Zeit reif ist. Man muss nur aufpassen, dass man das jetzt nicht in der nächsten Sitzung, weil wir jetzt beim Symposium einen guten Wind hatten, weil man muss auch sagen, dass eben sie alle dafür sind, aber sie wollen natürlich schon ihre Macht nicht hergeben. Also sie haben ja die Macht und verteidigen die Macht und wir hätten sie gerne. Mhm. Und da geht es um ganz klare Interessen. Wenn 50% der Frauen Filme machen, dann können 50% der Männer weniger Filme machen. Und das hat man schon auch gesehen bei den schwedischen Zahlen. Also berauschend sind die auch nicht. Und die leben in einer anderen gesellschaftlichen Situation und überhaupt in den skandinavischen Ländern waren wir ja eigentlich immer wieder auch erstaunt, dass die auch zu kämpfen haben. Ja? Also ich finde es gut, dass wir mutig sind und dass wir sagen, es ist nicht unmöglich, aber es muss halt gut vorbereitet sein und es wird nicht gleich 50-50 werden. Aber das ist ja wurscht.
Das verstehe ich alles. Ich glaube nur, meine Erfahrung jetzt aus der Wirtschaftskammer ist, Anträge, die nie gestellt werden, sind eben nie gestellt worden. Ja? Und ich habe in der Wirtschaftskammer, als ich da reingegangen bin, auch die Erfahrung gemacht, das war ja auch ein extrem, wie soll ich sagen, abweisender Verein, der gar nicht wollte, dass da jemand dazu hineinkommt. Und da fließt sehr viel Energie hinein mit den Argumenten, die du gerade gebracht hast. Stellst den Antrag noch nicht, reden wir noch drüber, das geht nicht und das geht sowieso nicht durch. Und das haben wir sehr oft und lang gehabt. Und irgendwann haben wir aber auch angefangen, einfach zu sagen, nein, jetzt reicht es, jetzt stellen wir einfach die Anträge, da müssen alle zusammenkommen, da kann man auch mal eine Sitzung einberufen, da muss darüber geredet werden, da muss sich auch jeder bekennen. Und es ist auch nicht immer gegangen, aber ich war dann doch erstaunt, wie viele Sachen gegangen sind jetzt im Fachverband, weil wir sie einfach thematisiert haben und weil wir dann auch irgendwann gesagt haben, formal, so, jetzt liegt der Antrag da.
In Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit.
aufgestellt. Ja, das habe ich schon vor 2 Jahren gesagt. Ich würde mich so freuen, wenn wir Frauen im Fachverband hätten. Aber seit 2 Jahren hat sich noch immer keine einzige Frau bei mir gemeldet, die kandidieren möchte.
Wir haben mal einen Antrag zur Geschlechtergerechtigkeit im Fachverband.
Einen Antrag zur Geschlechtergerechtigkeit?
Nein, ist ja wurscht, aber der schaut dann schon, es sind sich bei vielen Dingen die Leute leichter einig als bei dem.
Ja, ich will nur sagen,
das muss man ein bisschen besser vorbereiten als andere Dinge.
Du hast schon recht, nur es war vor 2 Jahren schon am Tisch und es ist auch kein Antrag gestellt worden. Also vielleicht, ich würde es einfach gut finden, wenn es passiert. Gut.
Ich bin mir sicher, Sie nehmen es als Anregung mit. Ich denke mir, im Übrigen kann diese Anfrage auch jemand anderer an das ÖFI stellen. Es bräuchte ja gar nicht unbedingt das ein FC Gloria.
Es muss ein Mitglied des Aufsichtsrats sein.
Okay, aber die Anregung an die Mitglieder kann ja auch jemand anderer stellen, oder? Also nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir schließen jetzt an dieser Stelle. Frau Dorbjörnsen musste schon zum Flieger. Sie lässt Sie alle lieb grüßen. Also ich wusste schon, dass sie früher gehen muss. Und deshalb kann sie jetzt auch keine Abschlussworte an Sie richten. Abschließend möchte ich auch nochmal sagen, toll, dass es FC Gloria gibt. Toll, was sie alles ehrenamtlich auf die Beine stellt. Und ja, ich wünsche euch viel Glück dabei, das weiter in die Wege zu leiten. Und ich hoffe, dass wir mit den feministischen Medien da auch unseren Anteil daran nehmen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Noch viel Spaß bei der Diagonale und bei der Preisverleihung natürlich. Und schönen Tag noch.